Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Podcast mit Judith Ebert. Montags ist Startup-Abend in Ab 21, aber diesmal anders. Gründer erzählen uns nicht, wie ihr Startup downed, also abgeschmiert ist, sondern diesmal werben Städte darum, dem Nummer 1 Standort Berlin Konkurrenz zu machen. Hamburg, Stuttgart, München und der Ruhrpott werben um Gründer. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Berlin, Berlin! Wir gründen in Berlin! Berlin, notorisch pleite und Flughafen können wir hier auch nicht, aber gründen. Berlin ist ja seit Jahren das deutsche Mekka für Startups. Das wissen wir von Deutschlandfunk Nova und kümmern uns deswegen jeden Montagabend hier um Startups und Downs. Bis jetzt immer aus der Sicht der Gründer. Die haben erzählt, wie sie Investoren davon überzeugt haben, von ihren eigenen Ideen. Heute Abend drehen wir aber den Spieß mal um. Der Standort-Pitch ist angesagt. Vertreter aus Hamburg, München, Stuttgart und dem Ruhrpott machen Werbung für ihre Regionen, sagen uns, warum ihre Städte, ihre Region die beste für Gründer ist. 30 Sekunden Zeit hat jeder, um uns hier mit Argumenten voll zu ballern. Für Hamburg tritt an Heiko Milde, Geschäftsführer IFB Innovationsstarter GmbH. Die fördern Startups im Auftrag der Hansestadt Hamburg. Hallo Heiko.
Ganz genau, das machen wir. Hier ist Heiko, hallo.
Abend. Dann hätten wir für München Simon Tischer, Redakteur beim Munich Startup. Das ist eine Plattform für Startups in München. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Und für Stuttgart Christoph Röscher, Vorstandsvorsitzender Startup Stuttgart e.V. Guten Abend.
Hi, Grüße aus Stuttgart.
Wunderbar. Und dann haben wir noch das Ruhrgebiet. Da haben wir die einzige Frau, die am Start ist. Carmen Radek, Chefredakteurin von Ruhrgründer.de.
Hallo,
hallo Carmen.
Ich freue mich dabei zu sein.
Wunderbar. Also, wir legen direkt los. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, jeder. Ich habe so ein schickes Bett, wo die Zeit runtergezählt wird, damit wir das nicht alle mit auf die Uhr gucken machen müssen. Und jeder von euch hat dann jetzt die Zeit, auf diese 30 Sekunden drauf mal eben schnell die Top-Ups der eigenen Stadt runterzubeten, damit wir auch alle wissen, warum wir ausgerechnet da unser Startup gründen müssen. Und ich entscheide jetzt mal, wir haben nur eine Frau in der Runde, wir machen Ladies first. Carmen, du darfst anfangen. Ist das okay für dich?
Das ist okay für mich.
Wunderbar, dann würde ich sagen, die Zeit läuft jetzt.
Alles klar. Ja, Gründen im Pott rockt, weil 5,5 Millionen Menschen hier leben, mitten in Europa, heißt Zugang zu allen relevanten Märkten, B2B bis B2C, Hochschulen ohne Ende, mehr als 20, ohne Scheiß, heißt ganz viele junge, motivierte Mitarbeiter, ganz viel Know-how, direkter Zugang zur Industrie, viel alte Industrie, Konzerne wie Mittelstand, die alle gerade sehr offen sind für frischen Wind, für Startups, für Innovation, super günstige Mieten. Ich glaube, da bin ich hier ganz weit vorne, gewerblich wie privat.
Vorbei!
Ja, alles klar.
30 Sekunden sind ziemlich schnell um, ne?
Ja, die sind super schnell um.
Aber da kam ja eine, wie aus der Pistole geschossen, ein Pro nach dem nächsten. Ja. Ist natürlich aber auch ein bisschen fies, kam, weil jetzt habt ihr ja mehrere Städte im Angebot, ne? Dortmund, Wuppertal,
ja,
Essen, Bochum.
Mit jeder an der Zahl,
ja,
genau.
Eben, mit jeder Menge Industrie und die alle anderen haben nur eine Stadt. Aber gut, so ist es nun mal. Jetzt würde ich sagen, nachdem der Ruhrpott mächtig aufgetrumpft hat, jetzt, Heiko, ich sag mal so, ne, Hamburg ist ja im Ranking auf Platz 2 nach Berlin. Auf der Beliebtheits- und Top-Skala, hau doch einfach mal deine Pro-Gründer für Hamburg raus. Geht los, jetzt.
Wenn man gründet, dann auf jeden Fall in Hamburg, denn Hamburg ist eigentlich die Eins. Wir haben Alster, Elbe, wir haben Grünanlagen, urbane Stadtleben, Kunst, Kultur. Es ist ein unglaublich schöner Standort. Wer hier nicht, sich nicht wohlfühlt, der hat noch nie gelebt. Und wir haben natürlich eine enorm viele wir sind ein guter Forschungsstandort, haben diverse Hochschulen, wir haben angewandte Forschung, wir haben eine unglaublich etablierte Wirtschaft mit Medienhäusern, mit Luftfahrt, mit Logistik rund um den Hafen. Wir haben unglaublich gute Veranstaltungen wie Online-Marketing-Rockstars. In der Stadt ist grundsätzlich eine Aufbruchstimmung zwischen eingesessenen hanseatischen Traditionen, Großunternehmen und den lebhaften
Stöpchen.
Startups.
Und ihr habt Nordseekrabben. Ich finde, das toppt alles.
Ja, auf jeden Fall. man kann bei gutem Wind die Nordsee sogar riechen.
Aha, interessant. Da muss man wirklich sehr guten Wind haben, ne? Also von Hamburg fährt man ja noch anderthalb Stunden knapp zumindest.
Ja, ja, ja.
Na, das war ein bisschen übertrieben, naja.
Na, gar nicht.
Na, gut, jetzt kommen wir mal, gehen wir mal runter in den Süden, der war ja noch gar nicht vertreten. Ich würde sagen, wir legen los mit Stuttgart und gehen dann ganz nach München runter. Stuttgart, Christoph, du hast jetzt auch deine 30 Sekunden und darfst loslegen. Die laufen ab jetzt.
Alles klar, also wer nach Stuttgart kommt, der ist sicherlich für Klasse statt Masse. Also wer hierher kommt, kriegt wirklich Spitzenvoraussetzungen, um sein Startup zu etablieren. Wir haben Themen wie künstliche Intelligenz hier in Stuttgart. Wir haben Themen rund um die Mobilität, um Internet der Dinge. Es gibt hier etablierte Wirtschaft. Es gibt hier führende Max-Planck-Institute der Welt, Hochschulen, eigentlich alles, was das Gründerherz begehrt. Es gibt sogar Venture Capital hier. Und wir haben auch viele gute Beispiele, die hier erfolgreich gegründet haben. Eines der ganz wenigen Einhörner in Deutschland ist hier in der Region, in das sogar Bill Gates investiert hat.
Ja, sehr überzeugend. Ich meine, witzig ist oder interessant ist, dass bis jetzt schon klar ist, das Ruhrgebiet versucht es auf jeden Fall mit der Masse und den technischen Innovationen. Stuttgart ist so eine Mischung und Hamburg hat ja sehr auf Lebensgefühl gesetzt. Wenn ich das jetzt mal so platt zusammenfassen darf, widerspricht mir jemand? Hallo? Seid ihr noch da oder schon eingeschlafen?
Hier im Pott selbstverständlich, dass wir hier Lebensgefühl haben ohne Ende.
Ach so, kommt sie jetzt
weiß
so lang?
Weiß bloß keiner.
Ja, deswegen würde ich empfehlen, es zu sagen.
Ja, woanders ist scheiße, ist eigentlich hier der Standardspruch.
Hamburg ist einfach fantastisch und damit können wir punkten. Immer mehr Rankings nehmen Hamburg als Top-Standort weltweit auf von der Lebensqualität her. Und wenn man ein Startup aufbaut, dann muss man ja auch leben. Deswegen ist das durchaus wichtig. Wobei wir die ganzen anderen Dinge natürlich auch haben. Aber wenn man am Elbstrand gesessen hat und gesehen hat, wie direkt vor einem ein 400 Meter langes Containerschiff gedreht und eingeparkt wird, der weiß, hier will ich nicht mehr weg.
Sag mal, Heiko, was ist los mit dir?
Hier baue ich mein Logistik-Startup auf. Muss ich einfach.
Ja, das kann man zum Beispiel in Duisburg auch super machen mit dem größten Binnenhafen in Europa. Das ist auch so viel Wasser, was wir haben. Da können wir mit Hamburg auf jeden Fall.
Ich finde euren Schlagabtausch ganz super. Das Problem ist nur, dass wir den Simon noch gar nicht gehört haben. Simon, München hat ja wohl auch alles. Industrie plus super-duper Lebensart. Also hau mal raus. 30 Sekunden jetzt.
Ja, wir haben eigentlich die stärkste etablierte Wirtschaft. Wir haben die meisten DAX-Konzerne in der Stadt. Wir haben zwei Elite-Unis, wir haben eine Hochschule. Alle betreiben Gründerzentren, über 100.000 Studierende in der Stadt. Wir haben ein Ökosystem mit Investorennetzwerk, mit Gründerzentren, mit Akzeleratoren. Wir haben die höchste Lebensqualität laut der aktuellen Studie in ganz Deutschland. Wir haben Österreich in der Nähe, wir haben Italien in der Nähe und wir haben Flugtaxis, für den wir jetzt alle sprechen.
Super.
Aber unsere Flugtaxis werden tatsächlich in Dubai schon ausprobiert.
Unsere fliegen auch schon.
Es darf also mit Taxen geflogen werden in München und in Stuttgart. Wenn das junge Gründer nicht reizt, bei Ihnen ein Startup aufzuziehen, dann weiß ich es auch nicht. Hamburg, München, Stuttgart und das Ruhrgebiet betteln um junge Gründer. Und gleich geht's hier weiter.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die richtige Idee. Gute Leute, also ein gutes Team und die richtige Umgebung, in der kreativ gearbeitet und gelebt werden kann. Der Standort ist also super wichtig, ob es am Ende läuft mit einem Startup oder eben nicht. Berlin scheint ein super Standort zu sein. Seit Jahren wird in Berlin gegründet und gegründet und gegründet. Aber im europäischen Vergleich schmiert Berlin so langsam ab. Zeit also, anderen deutschen Städten die Chance zu lassen, zu pitchen, Werbung zu machen für die eigenen Qualitäten. Heute Abend prahlen mit ihren städtischen Vorzügen gegeneinander und für Gründer in der eigenen Stadt, für Hamburg Heiko Milde, Geschäftsführer IFB, Innovationsstarter GmbH, die fördern Startups im Auftrag der Hansestadt Hamburg. Für München Simon Tischer, Redakteur bei Munich Startup Plattform für Startups in München. Für Stuttgart Christoph Röscher, Vorstandsvorsitzender Startups Stuttgart e.V. und für das Ruhrgebiet Carmen Radek, Chefredakteurin von ruhrgründer.de. Also, meine persönliche Idee für ein Startup wäre ein Weinladen mit USP Hausboot. Wo gründe ich das denn am besten?
Ja, wir haben die Weinhänge direkt am Neckar, das heißt, du kannst mit deinem Boot direkt davor fahren.
Und direkt abernten. Und
wir haben hier ein super geiles Weinfestival von Startups auch initiiert. Die Weine vor Freude auf jeden Fall ganz vorne dabei, dann an der Ruhr ein Hausboot.
Und als nächstes kannst du zum Craft Beer Festival nach Stuttgart kommen.
Also ein Hausboot gehört ja wohl nach Hamburg, das ist ja klar. Wenn irgendjemand sich hier mit Wasser auskennt, dann sind wir das. Die Binnengewässer sind ja nur so ein bisschen ernst zu nehmen. Also das Hausboot kommt hierher und wir haben hier in Hamburg eine unglaublich lebhafte und wachsende Food-Startup-Szene. Da passt so ein Weinunternehmen natürlich auch ganz hervorragend rein. Also ich würde empfehlen, Hamburg ist
Hamburg und Wein. Okay.
Das ist so sagen, Wein kommt aus Italien, deswegen wir sind in 2-3 Stunden unten.
Ich würde sagen, jetzt wollen wir noch mal einmal der Ehrlichkeit halber, Hand aufs Herz, noch mal kurz darüber reden, was eure Städte vielleicht nicht so gut hinbekommen, beziehungsweise welche Startups es besser in den Konkurrenzstädten probieren sollten und was ihr gerne in euren Städten für Startups haben wollt, weil ihr denkt, das passt wie Asche auf einmal zu uns.
Also wer wirklich echte Hightech und Innovation machen will, ist in Stuttgart richtig aufgehoben. Nur für Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich der falsche Platz. Aber ansonsten gibt es wirklich alle Bedingungen, die man braucht, angefangen von Geld über Partnering, über Know-how. Also für Innovation ist Stuttgart der richtige Platz.
Also für Hipster-Produkte und dergleichen ist der Ruhrpott, glaube ich, auch nicht das Richtige. Wir machen hier auch richtig Innovation, Hightech. Wir haben sogar auch jetzt einen eigenen Venture Capital Fonds für Startups hier aus der Region. Vernetzung mit der Industrie hier ist wirklich auch auf dem aufsteigenden Ast. Also wer wirklich Hightech machen will, wer Innovation schaffen will, der kommt in den Ruhrpott.
Weiter geht's. München, Hamburg?
Ja, da mache ich gerne. Also München ist auf jeden Fall die Stadt für Hightech-Geschichten, für die Hidden Champions, für Startups, die für andere Firmen arbeiten. Worauf man wahrscheinlich was ein Problem sein könnte, ist, wir haben süddeutsche Sonne, wir haben Biergärten. Da muss ich halt
die Ablenkung.
Ja, man muss sich fokussieren, aber dabei helfen dann die hohen Löhne, die gezahlt werden. Muss man sich beeilen.
Jetzt fehlt noch Hamburg.
Also wer die Dampfmaschine vielleicht ein zweites Mal erfinden will, der muss nicht unbedingt nach Hamburg kommen. Das kann er gerne an einem der anderen Standorte machen. Für alles andere sind wir hier sehr offen, was hochgradig innovativ ist, was wirklich Substanz hat und ein spannendes Geschäftsmodell mitbringt. Da ist Hamburg eine ganz hervorragende Plattform, besser als Amazon, um das nach vorne zu bringen.
Hier wurde gepitcht, was das Zeug hält. Harte Bandagen, aber immer fair. Vertreter von Hamburg, München, Stuttgart und dem Pott haben geworben um junge Gründer. Dankeschön dafür. Und wir haben gelernt, es muss nicht immer Berlin sein.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr Schichten. Kantinenfraß und der eigene Rollcontainer. Sieht so eure Zukunft nach dem Studium aus? Oder lockt euch eher der süße Duft der großen Freiheit? Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Homeoffice und lecker Mittagessen, immer frisch gekocht im Großraumbüro? Ist das cool? Dann ist wohl die Start-up-Welt euer Ding. Das hat auch Felix Hoos von sich gedacht, bis dato im klassischen Journalismus tätig. Er hat aber zwischendurch so einen kleinen Abstecher gemacht zu Blendl. Das ist ein holländisches Medien-Startup. Und er hat ganz schnell wieder in den Sack gehauen und ist zurück in seinen herkömmlichen, normalen Job. Ich habe ihn gefragt, ihr hattet bei Blendl doch so eine Art Schuluniform, alle im coolen Hoodie mit Firmenlogo drauf. Hast du den Hoodie eigentlich immer noch?
Den Hoodie habe ich in der Tat noch, ja. Den ziehe ich ab und zu noch an, so nach dem Aufstehen oder nach dem Sport und trage den auch noch sehr gerne, nur nicht jeden Tag zur Arbeit.
Aber du denkst auch nicht mehr dran, woher er ist. Er ist einfach ein wunderbarer, qualitativ hochwertiger Hoodie, nehme ich mal an.
Ja, so qualitativ hochwertig weiß ich gar nicht. Erinnert mich natürlich schon auch an die Arbeit bei Blendl. Ich bin auch mit den Leuten noch sehr verbunden, also ich denke da schon noch ab und zu dran. Aber es ist jetzt nichts mehr, was in meinem täglichen Leben eine Rolle spielt.
Ja, nach 14 Monaten hast du ja auch gekündigt bei Blendl. Warum eigentlich?
Ja, es kamen so ein paar Sachen für mich zusammen. Ich habe unterm Strich einfach gemerkt, dass die Startup-Welt jetzt für mich persönlich vielleicht doch nichts ist. Ich bin vielleicht auch schon ein bisschen alt für mit Mitte 30.
Oh mein Gott, 37 ja, bist du, nicht wahr?
Ja, genau. Und damit weit über dem Altersschnitt. Das ja, war so eine Sache. Ich bin vielleicht auch von der alten Corporate-Welt vielleicht ein bisschen zu sehr schon versaut.
Du hattest doch einen gut bezahlten Job mit Festvertrag. Ja, wieso bist du da überhaupt angetreten bei einem Startup?
Also natürlich habe ich wie sicher viele mir immer die Frage gestellt, wie ist es da zu arbeiten? Das klingt ja auch von außen echt immer ganz schön. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, flexibler Einsatzort. Du kannst ja theoretisch von überall aus dem Coworking Space oder von zu Hause vom Sofa oder vom Strand arbeiten. Junge Leute, ein innovatives Produkt. Ich war dann mal bei denen, hatte die kennengelernt und war dann eigentlich ziemlich begeistert von dem Ganzen und wollte das einfach gern ausprobieren. Und dafür habe ich so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser gewagt und mir das 14 Monate lang gegeben und ja, sehr viele positive Seiten kennengelernt, was die Arbeitsweise angeht, auch so ein paar negative.
Dann lass uns mal aufsplitten. Was fandst du gut?
Was finde ich gut? Also definitiv so diese ganze Arbeitsmentalität. Es gibt tatsächlich diese flachen Hierarchien, also auch der Praktikant, wenn der die beste Idee hat, wird die halt einfach genommen und umgesetzt und es wird nicht lange rumdiskutiert und die Leute gucken dich an, wer bist du denn? Du bist hier noch gar nicht so lange, musst hier erstmal die Karriereleiter hocharbeiten. Das hat mir von Anfang an super imponiert. Da ist ein krasser Drive drin. Die Leute wollen alle. Du hast da niemanden, den du irgendwie so durchschleppen musst, der 60% gibt, weil jeder sich komplett mit dem Job identifiziert und mit der Mission des Unternehmens. Das hat mir sehr gut gefallen und ich war auch nach kurzer Zeit da richtig gehend gefangen und habe da genauso mitgezogen wie alle anderen. Das habe ich als sehr motivierend wahrgenommen.
Aber was macht Blendl denn so Tolles, dass die Leute so motivieren können? Das geht doch in einem normalen Unternehmen nicht. Da geht doch niemand hin, der jeden Tag 150% gibt.
So ist das. Ich weiß nicht, ob das was Blendl-spezifisches ist. Ich nehme an, das ist was für Startups allgemein gilt. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, woran das liegt. Es ist ein großer Zusammenhalt. Es wird vom ersten Tag gesagt, Leute, das ist hier eure Firma. Ihr habt genauso einen Impact wie jeder Manager. Ihr könnt den entscheidenden Unterschied machen. Wir wollen hier was bewegen, also gebt Gas. Und das war dieser Spirit vom ersten Tag. Und das steckt an. Und wenn du siehst, dass alle um dich rum 120% geben und ihr jeden Tag ihr Bestes tun, machst du das halt auch irgendwann. Und es ist einfach ein sehr viel schnelleres Arbeiten, sehr viel agileres Arbeiten als in klassischen Unternehmen. Also wenn ein Chef zu dir kommt und sagt, hier, arbeite doch mal an dem neuen Projekt, kannst du was vorbereiten? Und du sagst, ja, bis nächste Woche Freitag könnte ich das fertig haben. Und dann sagt er dir, warum nicht morgen? Und dann sagst du, warum eigentlich nicht? Und das ist was du halt in klassischen Unternehmen sehr, sehr selten hast. Da ist einfach, wird das Tempo immer mal wieder verschleppt und die Leute haben Schiss, Dinge auszuprobieren. Und da war es echt immer so ein bisschen Trial and Error. Wir haben eine Sache ausprobiert, wir haben gesehen, die klappt nicht. Wir haben eine andere Sache ausprobiert. Und wenn du siehst, das geht in die richtige Richtung, dann bleibst du dran und testest ganz viel, arbeitest mit Daten. Das heißt, du hast auch immer so ein bisschen Erkenntnisse, datenbasiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und musst dich nicht so auf dein Bauchgefühl verlassen. Also wenn du irgendwie eine steile These hast, solltest du die schon untermauern können mit den richtigen Daten und dann wird halt weiter dran geforscht.
Und gab es für euch eine Gewinnbeteiligung oder was hat euch so motiviert? Es hört sich ein bisschen wie Brainwash à la Scientology an, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf.
Es hat in der Tat so ein bisschen was Sektenmäßiges, das wird ja immer gerne gesagt. Und ich glaube, wenn du so drin bist in dem Kult, willst du das gar nicht so wahrhaben. Es ist eher was dir im Nachhinein dann so ein bisschen aufgeht. Und Stichwort Gewinnbeteiligung. Das hieß es immer mal, dass man auch Anteile bekommen könnte. Ich glaube, so von der ersten Generation von Leuten, die da an Bord waren, haben welche Anteile an dem Unternehmen gehabt. Bei mir war das nicht der Fall. Das heißt, so dieses, die Firma gehört euch allen, das war eher so ein Ideal. Und tatsächlich auf dem Papier war das nicht so. Das heißt, wenn die Firma irgendwann durch die Decke geht, was ja bei 9 von 10 Startups, meine ich, nicht der Fall ist, dann hätte ich da finanziell jetzt nichts von gehabt. Ne? Da profitieren dann andere. Das läuft komplett so über dieses Ideelle und über das Zusammengehörigkeitsgefühl. Was das Geld angeht, spielt das eigentlich keine Rolle.
Mhm. Das erste halbe Jahr war also alles schick für Felix Hoss in seinem Job bei Blendl in der aufregenden Startup-Welt. Dann hat sich das Blatt gewendet. Warum? Das erzählt Felix gleich.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Felix Hoss, der ist Journalist mit Festanstellung und einem gut bezahlten, normalen Job in Anführungsstrichen. Ein Jahr lang hat er zwischendurch bei dem niederländischen Medienstartup Blendl gearbeitet und wollte ganz, ganz schnell wieder zurück. Ich habe mit ihm eben geredet über das euphorische erste halbe Jahr und dann ist die Stimmung komischerweise gekippt. Wie sah denn dein Arbeitsalltag aus? Habt ihr bestimmt rund um die Uhr gearbeitet, oder?
Das ist ein bisschen so. Also ich habe die deutsche Redaktion geleitet. Wir haben einen Newsletter rausgebracht fürs deutschsprachige Publikum. Der ist jeden Tag um 8 erschienen mit den besten Artikeln, die wir vorher ausgewählt haben. Und dafür, dass der um 8 versendet wurde, musste der halt irgendwann auch geschrieben werden. Das heißt, wir sind um 5 aufgestanden, haben uns durch die Artikel gelesen, dann diese E-Mail verfasst und die verschickt. Und damit war der Arbeitstag lange noch nicht zu Ende. Das konnte man sich so ein bisschen flexibel einteilen. Du bist dann zwischendrin zum Sport, hast irgendwas anderes gemacht, bist dann ins Office, hast da die anderen getroffen und so die nächste Schicht weggearbeitet. Das Ding war halt, dass ja die meisten Leute auch bis abends geblieben sind. Und zu dem Zeitpunkt hattest du dann manchmal schon so einen 12- bis 14-Stunden-Tag. Das ist einem ehrlich gesagt gar nicht groß aufgefallen, weil die Arbeit halt auch extrem viel Spaß gemacht hat, weil du gerne mit den Kollegen zusammen warst und das war dann irgendwie mein Leben für sehr lange Zeit. du merkst dann halt irgendwann, okay, das schlaucht und das strengt dich auch körperlich so ein bisschen an. Du kannst auf Dauer dieses Pensum dann einfach nicht an den Tag legen.
Ist das alles gewesen, warum deine Stimmung dann gekippt ist, oder gab es dann noch ein, zwei andere Sachen, wo du gesagt hast, das ist jetzt doch nicht so das Wahre?
Es gab so ein paar Sachen für mich, die sich so Stück für Stück aufaddiert haben und wo es dann irgendwann so ein bisschen für mich gekippt ist und die Begeisterung so ein bisschen abgenommen hat. Das Krasseste war, dass wir nach einem halben Jahr so eine Feedback-Runde hatten, die gab es da regelmäßig. Da musstest du erst so ein Selbstfeedback machen und dich in so verschiedenen Teilbereichen bewerten, was für Arbeit du abgeliefert hast. Und dann haben halt Kollegen, die du dir aussuchen konntest, haben dir auch Feedback zu den gleichen Punkten gegeben. Und da kamen dann krasse Sachen bei raus. Also dass Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, halt gesagt haben, ja, eine Meinung war, Aufwand und Ertrag stehen bei dir in keinem Verhältnis. Oder auch, wir finden, dein Impact ist nicht groß genug. Es werden dann halt ganz konkret Finger in die Wunden gelegt bei Bereichen, wo du halt vielleicht noch nicht so gut performst. Das fand ich einfach krass. Das hat sich für viele absolut positiv ausgewirkt. Die waren dann sehr motiviert, haben sich Ziele für das nächste Quartal gesetzt, was sie da ändern und erreichen wollten. Und ich drehe es mal um, so in der alten Arbeitswelt, in einem Mitarbeitergespräch erfährst du eigentlich nicht viel Neues. Und es kann ja sein, dass du irgendwie 40 Jahre deinen Job machst und dir nie jemand sagt, dass du eigentlich in einem bestimmten Bereich Defizite hast. Da war das sehr schonungslos und offen und das haben sehr viele Kollegen als motivierend empfunden. Bei mir war das eher so ein bisschen das Gegenteil. Ich hatte den Eindruck, ich hab extrem viel gearbeitet und trotzdem war es halt irgendwie nicht genug. Und da ist es für mich so ein bisschen gekippt. Es kam dann halt ja auch so ein bisschen diese körperliche Erschöpfung dazu, dass ich gemerkt habe, wow, ich investiere da einfach echt viele Stunden rein und habe dann einfach erstmal eine Woche Urlaub genommen, das erste Mal nach langer Zeit, um so ein bisschen runterzukommen und habe da gemerkt, okay, ich habe es da vielleicht einfach echt übertrieben, so die letzten Monate.
Mhm. Und dann ist das Kartenhaus für dich zusammengebrochen, dann hast du direkt gekündigt oder wie?
Ja, es hat dann noch so ein bisschen gedauert. Ich bin dann noch ein halbes Jahr geblieben. Für mich war aber eigentlich ab dem Zeitpunkt klar, okay, ich sehe meine Zukunft nicht dauerhaft in einem Startup. Wenn man schaut, wie ist so die durchschnittliche Haltbarkeit von Mitarbeitern in so einem Unternehmen, würde ich sagen, bei uns sind die Leute so im Schnitt 1 bis 2 Jahre geblieben. Insofern war ich da, glaube ich, absoluter Durchschnitt. Ich habe dann gesehen, dass ich eher wieder was anderes machen möchte. Ich muss dazu sagen, das Startup hat mir als Sprungbrett super gut geholfen. Zum einen, was mein Netzwerk angeht. Zum anderen, was auch die Sachen angeht, die ich da gelernt habe. Die konnte ich einfach super mitnehmen für meine weitere Laufbahn. Insofern ist es auf jeden Fall gut investierte Zeit für mich gewesen. Ich habe halt festgestellt, dass für mich das Ideale wäre, irgendwie so ein Mix aus beidem, eher klassische Arbeitswelt, aber mit einem Stück von dem Mindset, was ich versucht habe, rüber zu retten, jetzt in meinen neuen Job.
Mhm. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, Anfang 20 ist nach dem Studium, nein, da ist man ja Mitte 20 ist nach dem Studium, nach dem Job sucht, würdest du dann sagen, ja, ich glaube, so ein Startup ist ganz cool für so einen Berufsanfänger, der sich mal richtig reinhängen will? Oder auch nicht?
Ich glaube, das ist echt ganz cool, wenn du frisch von der Uni wegkommst, irgendwie heiß auf so ein junges Unternehmen bist, dich da ein bisschen beweisen willst, dann kannst du da wirklich auch einen Eindruck hinterlassen und sicher einen höheren Impact haben als bei einem klassischen Unternehmen, wo die sich erstmal angucken, wer kommt da und dich da erstmal so ein bisschen durch die Karriereleiter hocharbeiten lassen. Ich glaube, dass es besonders für junge Leute ein extrem reizvolles Umfeld ist. Man muss halt aufpassen, dass man mit seinen Ressourcen haushaltet und halt dann auf Dauer auch gucken, ist es das? Ist das irgendwie so ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle? Oder kann ich mit der Erfahrung jetzt auch weitergehen? Bei uns war es konkret so, viele, viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind mittlerweile bei anderen, teils auch großen Firmen und können ihre Erfahrungen, die sie da gesammelt haben, super einsetzen. Ich glaube, für die meisten hat sich das gelohnt. Es bleibt unterm Strich, das ist kein Job, den viele Leute länger machen als diese 1 bis 2 Jahre.
Felix Horst, Journalist, war kurz in einem Startup tätig. Jetzt arbeitet er wieder im normalen Job, brennt zwar nicht mehr so dafür, hat aber auch wieder ein Privatleben mit seiner Frau. Auch schön.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Tel Aviv. Zwei Bienendiebe sind der Polizei in Israel ins Netz gegangen, weil sie von dem von ihnen selbst gestohlenen Schwarm angegriffen worden sind. Wie ein Polizeisprecher heute mitteilte, seien die beiden jungen Männer einer Patrouille am Vortag aufgefallen, weil sie nordöstlich von Tel Aviv am Wegesrand aufeinander einschlugen. Als die Beamten sich näherten, fiel ihnen auf, dass die beiden mit Stichen übersät waren. Sie hätten aufeinander eingeschlagen, um die wütenden Insekten zu vertreiben. Bei einer Suche in ihrem Fahrzeug seien drei gestohlene Bienenstöcke gefunden worden. Einer der beiden Männer musste wegen der Stiche ins Krankenhaus, den anderen nahmen die Beamten mit auf die Wache.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.